Ich besitze ein E-Book. Ihr wisst wahrscheinlich, was das ist. Leute, die viel lesen, haben so ein E-Book. Sonst wären es zu viele Bücher. Und ich besitze ein E-Book seit einiger Zeit. Das klappe ich auf. Und bevor ich zu lesen anfangen kann, muss ich einmal personalisierte Werbung wegwischen. War günstiger. Ist auch nicht schlimm. Und da steht meistens in der Werbung, man nimmt es ja doch wahr, etwas, was schon auch mit mir zu tun hat. Mehrfach in letzter Zeit ist ein Rhetorikbuch aufgepoppt und das hatte ungefähr so folgenden Werbeslogan: Sie lachten, als sie ihn sahen, aber als er zu reden begann, blieb ihnen der Mund offen stehen oder irgendwie sowas. Weiß nicht, ob das ein geheimer Tipp war. Jedenfalls, ich möchte euch heute hineinnehmen, auch in Rhetorik, und zwar in die Rhetorik Jesu. Es steht ja außer Frage, dass Jesus jemand war, der außergewöhnlich gut reden konnte. Also, ihr wisst das wahrscheinlich selbst, man kann das in den Evangelien nachlesen. Jesus hat ja ganz verschiedene Stilformen gehabt. Er konnte mit den Menschen ein gutes Wort finden. Aber er hat auch lange reden können. So lang, dass mehrere tausend Leute da waren, dass die Leute an seinen Lippen klebten, dass sie das Essen vergessen haben und die Jünger am Ende Stress hatten, die Leute irgendwie zu versorgen, weil die waren den ganzen Tag da und haben Jesus zugehört. Also er konnte gut reden, er konnte viel reden, aber er konnte auch sehr kurz und auch sehr markant reden. Es gibt ja die theologische Wissenschaft, die die biblischen Texte so genau abklopft, natürlich auch die Worte Jesu. Und die haben etwas rausgefunden, was uns, glaube ich, auch unmittelbar einleuchten wird, dass sie sagen, es gibt ein Alleinstellungsmerkmal Jesu in seiner besonderen Weise zu reden, und zwar sind das die Gleichnisse. Also auch andere Menschen benutzen Bilder oder Vergleiche. Aber so wie Jesus in Gleichnissen gesprochen hat, das war sein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt etwa 40 Stück davon in den Evangelien, die uns überliefert werden. Ihr kennt bestimmt viele davon. Die Gleichnisse Jesu sind ja Weltliteratur geworden. Denkt nur an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Also eine Gleichnisgeschichte, ein Beispiel, ein besonders farbiges Bild, indem Jesus seine Botschaft illustriert, indem er immer auch ein Stück von sich selber sagt und in besonderer Weise es schafft, den Alltag der Menschen, zu denen er spricht, und seine Botschaft und seine Mission zu verknüpfen. Jesus hat ja nicht zu Intellektuellen gesprochen. Mit denen hat er sich immer gestritten, mit den Theologen und den Schriftgelehrten. Aber er war ja ein Mann, der ein Herz für die kleinen Menschen hatte, für die kleinen Leute, und zu ihnen geredet hat und diese typische Stilform gefunden hat. Also, er nimmt sich ein Bild, er nimmt sich eine Szene aus dem Alltag der damaligen Leute, malt das vor Augen und in diese Alltagssituation hinein, wo alle Leute sagen, ja stimmt, das kenne ich doch auch, verknüpft er die Botschaft vom Reich Gottes, nicht umgekehrt. Aus dem Alltag, sodass die Leute sagen, ja so ist es, kommt seine Botschaft hinein. Also, sein Alleinstellungsmerkmal bei den Gleichnissen: höchste Knappheit, pralle Anschaulichkeit und eine raffinierte Erzähltechnik. Ich werde euch das hoffentlich ein bisschen deutlich machen, aber das ist keine Spielerei. Ich sage das nicht um der Rhetorik willen, sondern Jesus benutzt diese besondere Stilform, weil er uns etwas sagen will, was er nur so sagen kann. Wir haben das Gleichnis gehört, es ist im Evangelium gelesen worden, vom Richter und von der Witwe. Also unser erster Punkt war Jesus und sein Alleinstellungsmerkmal, Gleichnisse. Mein zweiter Punkt, um das jetzt mal zu illustrieren, als Musterbeispiel nenne ich jetzt mal Beten und Boxen. Ich werde gleich erklären, warum. Zunächst steigen wir mal ein in die Alltagswelt, die Jesus schildert. Und das Schöne bei den Gleichnissen ist, auch wenn das 2000 Jahre her ist, Wir können uns meistens noch ganz gut hineinversetzen, auch wenn wir auf andere Art und Weise Landwirtschaft oder irgendwas betreiben. Also, er erzählt uns von einem Richter und einer Witwe. Damals war ja alles so geordnet, wenn es irgendwelche Streitigkeiten gab. Es gab den Richter, der hat das Recht gesprochen. Und jeder, der eine Streitigkeit hatte, die er nicht beilegen konnte, musste zu diesem Richter gehen und war ihm auch ein Stück auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und jetzt wird in ganz knappen Worten dieser Richter geschildert. Zwei Eigenschaften werden von ihm genannt. Es wird gesagt, er fürchtet Gott nicht, das ist ihm völlig egal, so der Draht nach oben. Und es ist ihm auch egal, was die Leute denken. Also er liebt auch die Menschen nicht, hat kein Herz für die Menschen und Gott ist ihm auch egal. Und dann wird gegenübergestellt die Witwe, und das ist auch ein typischer Zug in den Gleichnissen Jesu, dass er Kontraste zeichnet und auch relativ stark, aber ein Beispiel, was die Leute kennen. Eine Witwe kam damals sehr viel häufiger vor als damals, als heute bei uns. Damals sind die Mädchen jung verheiratet worden, das heißt, die lebten weiter, wenn die Männer dann tot waren. Oder wenn ein Mann seine Frau entlassen hatte, das war ja nach jüdischem Scheidungsrecht möglich, zählten die auch als Witwen. Es gab also sehr, sehr viele Witwen und keine Sozialversicherung. Das heißt, eine Witwe hatte es wirklich richtig schlecht. Sie hatte eine ganz schlechte Position. Und diesen Kontrast zeichnet Jesus, der damals und heute, denke ich, auch immer wieder vorkommt. Da sitzt jemand an den Hebeln der Macht. Und da ist jemand, wo die Hörer schon von vornherein sagen, sie hat eigentlich keine Chance, was will sie machen? Diese kleine Witwe, die nichts in der Hand hat, sie kann nichts machen. Aussichtslos. Jetzt wird uns sehr kunstvoll geschildert, wie die Sache weitergeht. Ein guter Erzähler lässt auch Dinge weg. Das macht Jesus hier auch. Die Erzählung ist äußerst knapp. Es heißt dann eben weiter, dass zudem eine Witwe kam, dass die immer wieder gesagt hat, komm, verschaffe mir Recht gegen meinen Gegner. Wir wissen nicht, was das war, worum es sich gehandelt hat, was der eigentliche Streitfall war. Wir wissen auch nicht viel von diesem Richter. Das Einzige, was uns geschildert wird, eigentlich auch die ganze Handlung, ist ein innerer Monolog. Also wir müssen uns jetzt vorstellen, so ein Hirnscanner fährt jetzt in dem Kopf des Richters lang und Jesus erzählt uns, was in dem Kopf des Richters jetzt gerade vor sich geht. Ein innerer Monolog. Und dieser innere Monolog heißt ja so, dass er sagt, also ich habe zwar keine Achtung vor Gott, ich schätze auch die Menschen nicht, aber diese Witwe ist mir so lästig, ich will ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Schaut mal zu Hause in euren Bibelübersetzungen nach, wie diese Stelle übersetzt ist. Es ist tatsächlich so, und das gehört auch zu dem Witz, den Jesus in solche Gleichnisse auch reinlegt, dieser Begriff, den die Witwe, der mit der Witwe verbunden wird, mit der gewaltbereiten, aber auch so machtlosen Witwe, kommt aus der Boxersprache. Also ist gut übersetzt, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Wir erfahren also nur diesen Monolog. Die Witwe ist lästig, sie kommt immer wieder, sie kommt immer wieder, sie kommt immer wieder, sie nervt, sie nervt, sie nervt. Und der Richter ist so genervt von ihr und offensichtlich hat er auch Angst vor dieser schwachen, machtlosen Frau, weil sie ihm vielleicht wirklich ein blaues Auge verpassen könnte. Man kennt das ja, die Macht der Verzweiflung. Soweit die Szenerie. Ich glaube, wir können das ganz gut nachvollziehen. Es gibt ja viele Beispiele, wo ungerechte Dinge passieren, wo wir vielleicht auch zu unserem Recht kommen wollen und wir gehen zu irgendjemand hin und es klappt eigentlich nicht. Was uns Jesus darstellen will, wird ja auch gleich in die Rahmung des Gleichnisses eingepackt. Also einmal die Macht der menschlichen Bitte. Ich glaube, das können wir in unserem Leben auch nachvollziehen. Es kann wirklich ganz, ganz viel passieren, wenn Menschen einen ganz starken Drang haben und das als Bitte formulieren. Ich habe mich mal ein bisschen mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, nur mal so ein kleines Nebengleis. Die sagen, Bitten ist der Königsweg der gewaltfreien Kommunikation. Also damit kann man unglaublich viel erreichen. Das zeigt uns Jesus. Und er sagt aber auch gleich, wenn dieser ungerechte Richter so handelt, wie viel mehr wird Gott dann bei euch? Ich halte noch mal kurz inne, das kommt ganz häufig vor, überhaupt so in der jüdischen Schriftauslegung, dieses Schlussverfahren vom Kleineren zum Größeren. Es wird also ein dunkler Kontrast gezeichnet, ungerechter Richter oder ein Vater, so. Und dann sagt Jesus über Gott, wie viel mehr wird euer liebender Vater, ich male das jetzt mal ein bisschen aus, der es gut mit euch meint, wie viel mehr wird er euch nicht geben, was ihr ihn bittet? Wenn seine Erwählten Tag und Nacht zu ihm schreien, er wird sie doch nicht lange warten lassen. Also ganz deutlich, ganz klar sagt Jesus, was er damit verbindet. Und ich möchte bei diesem positiven Zug auch erst nochmal verweilen. Auch in der Einleitung des Gleichnisses, in der Rahmung wird ja schon geschildert. Jesus erzählt diese Beispielgeschichte, um uns deutlich zu machen, wir sollen immer wieder beten und bitten, hängt sprachlich ja auch im Deutschen zusammen, das hat einen tiefen Sinn, beten, bitten, gleiche Sprachfamilie. Wir sollen immer wieder beten und bitten, wir sollen uns nicht abwimmeln lassen und dieses Gleichnis kann uns lehren, wie das auch aussehen kann. Klar, wir sollen ein positives Gottesbild damit verbinden, Gott ist ein gerechter Richter, das können wir immer wieder auch lesen, er hört das Schreien auch gerade der Sprachlosen, der Witwen, der Ausgegrenzten, der Entrechteten. Aber ich glaube, wir lernen hier auch ganz praktisch einiges fürs Beten. Also dranbleiben, sich nicht abwimmeln lassen. Und was hier nicht nur zwischen den Zeilen steht, wird doch auch deutlich, Beten hat auch was mit Mühe zu tun. Das ist doch anstrengend, versetzt euch mal in die Witwe rein, immer wieder hinzugehen und zu denken, der hört mich doch eh nicht. Und immer wieder damit konfrontiert zu werden, eigentlich ist alles aussichtslos. Das meint doch Beten. In eine aussichtslose Situation hinein, wo mir die Hände gebunden sind, wo ich nichts anderes kann, bitte ich den großen Gott, dass er eingreift. Also Beten hat was mit Mühe zu tun, was mit Arbeit zu tun. Und ich denke, Jesus meint an der Stelle auch mehr als so ein Stoßgebet, wichtig. Mehr als ein Tischgebet, auch wichtig, sondern er meint wirklich was, was uns so von ganzem Herzen beschäftigt und bewegt und sagt, das heißt beten, dass ihr auch unter ungünstigen Voraussetzungen euch nicht abwimmeln lasst, dass ihr euch ein Beispiel nehmt an dieser Witwe, die ja sogar zu verbotenen Mitteln greift, vielleicht auch zu verbotenen Mitteln beim Gebet, er sagt, macht es auch so. Lasst euch nicht abwimmeln, betet, betet, betet. Und wenn ihr das mit Kraft macht, werdet ihr am Ende zum Ziel kommen. Also, beten und boxen. Ich denke, es ist deutlich geworden. Ich finde es sehr farbig und ich hoffe, ihr nehmt das mit nach Hause. Wenn ihr das nächste Mal betet, dann vergesst das Boxen nicht und denkt dran, es ist ein Ausdauersport. Jetzt aber ein Punkt, der damit auch verbunden ist und der jetzt ja ein bisschen schwierig und ein bisschen unbequem wird. Vielleicht denkt ihr das auch schon die ganze Zeit. Jesus gibt immer wieder ganz großartige Zusagen zum Beten und sagt, betet, bittet, klopft an und euch wird die Tür aufgetan und Gott erhört euch. Und vielleicht habt ihr das auch schon in eurem Leben erleben können. Es ist wunderbar, wenn wir das erleben können, die Macht des Gebetes im eigenen Leben, dass wir merken, eigentlich meine Hände waren leer, ich konnte nichts tun, die Situation war aussichtslos, aber ich habe die Bitte ausgesprochen und Gott hat gehört. Das ist was Wunderbares und das ermutigt auch zum Beten. Ich hoffe, ihr kennt solche Beispiele. Schön, dass Gott sie uns schenkt. Aber ihr wisst jetzt, was ich sage, es gibt auch die andere Seite. Wir beten und beten und beten, vielleicht wie die Weltmeister. Und das ist jetzt mein Punkt. Wenn Gott schweigt, wenn wir merken, wir haben da ein Anliegen, wir bringen es vor Gott, aber irgendwie, es passiert nichts. Oder ich merke zumindest nicht, dass irgendetwas passiert. Ich denke, euch fallen genügend entmutigende Beispiele ein, wo das einfach vorkommt im Leben, auch im Christenleben. Also, da ist jemand etwas schwermütig vielleicht auch ein bisschen depressiv veranlagt und bittet Gott, hilf mir da raus. Und er bittet vielleicht viele Jahre und merkt dann irgendwie, er muss damit klarkommen. Oder eine Krankheit, die vielleicht einen lieben Menschen betrifft und du bittest und bittest und machst es wirklich wie ein Weltmeister und du kratzt immer an die Tür wie die Witwe und du wirst damit konfrontiert und du musst damit leben, dass Gott schweigt und keine Heilung geschieht. Oder du bittest um einen Lebenspartner viele Jahre und bleibst alleine. Oder du willst wieder in Kontakt mit deinem großen Kind kommen und die Tür bleibt verschlossen. Ihr wisst das, diese Geschichten beschäftigen uns, belasten auch unser Gottesverhältnis, auch unser Gebet. Und jetzt sind wir an einer ganz wichtigen Stelle und deswegen redet Jesus auch das an in diesem Gleichnis. Was machen wir da? Was machen wir da, wenn Gott schweigt? Ich sage erstmal, es ist wichtig, dass wir bei diesen biblischen Texten auch wahrnehmen, dass wir in einer Spannung leben. Jesus erzählt ja vom Reich Gottes, auch in diesem Gleichnis. Er erzählt davon, dass es kommen wird, dass Gott ganz gewiss am Ende alles recht machen wird und dass es nicht mehr lange dauern wird. Aber das ist eine Grundspannung, die über dem Neuen Testament liegt und auch über unserem Leben. Jesus ist da und seine Zusagen gelten. Und trotzdem beten wir in jedem Vater unser, dein Reich komme. Wenn der Himmel auf Erden schon da wäre, müssten wir nicht darum bitten. Wir leben in dieser Spannung und in dieser Spannung hinein ist auch das Gebet gestellt. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir in diese Situation kommen, und sie passieren leider häufiger als uns lieb ist, dass wir dann nicht den Glauben wegwerfen und dann vielleicht auf einmal komische Bilder in unserem Kopf zulassen, dass wir denken, Gott ist wie dieser ungerechte Richter. Ich kann da immer hinkommen, aber ich bin ihm egal. Er liebt mich nicht, er hört mich nicht. Ich bin ihm egal, mein Schicksal ist ihm egal. Sondern, dass wir lernen, diese Situation als Anfechtung, Versuchung, als Reifeprüfung aufzunehmen, als eine Glaubensschule. Und ganz ehrlich, das wissen wir doch auch, Gott ist kein Wunscherfüller. Das hat er uns nicht versprochen. Das ist mit dem Gebet auch nicht verbunden, dass Jesus' Gebet erhört wird, auch wenn es groß ist und vielleicht nicht nur uns meint. Also, das Reich Gottes ist noch nicht da. Wir müssen darum bitten und wir müssen diese Spannung aushalten. Dann ist mir auch wichtig, und das macht mir auch keine Angst, das tröstet mich auch wieder, wir können Gott nicht in die Karten schauen. Das merken wir an so einer Stelle. Wer sind wir denn? Dass wir den unsichtbaren Gott, dass wir da alles irgendwie verstehen wollten oder so. Das blitzt mal so auf, das ist gut, wenn Gott das schenkt, aber wir können ihm nicht in die Karten schauen, wir begreifen seine Wege nicht. Diese Erfahrung, dass Gott schweigt oder scheinbar schweigt, haben viele Menschen schon gemacht, auch in der Bibel. Die Psalmbeter reden davon, wie es ist, dass Gott nicht hört. Und man dann zusätzlich noch die Pein hat, man sieht die anderen um sich drumherum, die glauben nicht an Gott und trotzdem geht es ihnen gut. Oder wenn wir in der Bibel mal ein bisschen lang gehen, ihr wisst, der Apostel Paulus hat viel übers Beten gesagt. Er sagt zu den Leuten, ich bete mehr als ihr alle zusammen. Es wird auch gestimmt haben. Und trotzdem, er hat auch eine ganz große Gebetsnot erfahren müssen, als er für diese rätselhafte Krankheit, Pfahl im Fleisch, beten musste. Gott hat ihm diese Krankheit gelassen. Also zum Beten gehört es offensichtlich auch, dass wir mit der verborgenen Wirklichkeit Gottes irgendwie klarkommen, dass wir das auch aushalten lernen. Und jetzt bin ich bei Jesus. Jesus erzählt ja dieses Gleichnis vom Beten, er erzählt auch immer ein bisschen von sich. Was mich immer wieder tief bewegt im Evangelium, einer der Höhepunkte, das ist dieser letzte Abend, den Jesus verbringt im Garten Gethsemane. Ihr wisst, da spricht er auch ein Gebet, das nicht erhört wird. Er betet, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und wir wissen, wie es kommt, der Kelch geht nicht an ihm vorüber, sondern die Geschichte nimmt ihren Lauf. Der Kelch geht nicht an Jesus vorüber. Im Herzen des Evangeliums, so hat es jemand mal schön gesagt, steht ein unerhörtes Gebet. Jetzt stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn Gott dieses Gebet Jesu erhört hätte. lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir wären nicht erlöst worden. Wir hätten keinen Frieden mit Gott. Wir hätten keine Vergebung. Wir hätten keine Hoffnung. Also, es ist ein Rätsel, warum Gott diese Wege wählt, warum er manche Gebete nicht erhört. Das Entscheidende ist, dass wir dranbleiben, dass wir uns das auch von Jesus lehren lassen, am Gebet festzuhalten und dass wir uns zusagen lassen, das wird ja mit diesem Gleichnis auch ausgedrückt, auf alle unlösbaren Fragen, die uns beschäftigen, die uns bedrücken, erhalten wir immer wieder eine Antwort und die gilt hier und heute und die soll unser Gebet auch beflügeln, wie so einen schönen Tanz. Gott schenkt uns seinen Sohn. Die Zusage steht, Jesus ist da. Er steht dafür ein und er wird es gut machen, auch wenn jetzt die Spannung noch groß ist. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.